SRF 2 Kultur.
Wann ist es richtig, jemanden sterben zu helfen und wann nicht? Diese heikle Frage wird zurzeit wieder intensiv diskutiert, seit dem Freitod von zwei Brüdern, die beide nicht an einer Krankheit im letzten Stadium litten. Der Fall bewegt weit über Belgien hinaus, wo die Zwillinge lebten. Elsbeth Gucker sucht nach den Gründen, warum dieser Fall von Sterbehilfe in Belgien und den Niederlanden so wenig erschüttert und warum er international so großes Aufsehen erregt. Sie beginnt ihre Spurensuche beim Arzt, der den Brüdern die Giftspritze verabreicht hat.
Net vor sie in Schlaf fielen, haben sie noch mit den Fingern nach oben gewiesen und gesagt, tegen ihren Bruder, die er auch noch bei war, tot straks binnenkort hier boven in de hemel. En met een glimlach zijn ze werkelijk weggegaan.
Kurz bevor sie eingeschlafen sind, zeigten sie nach oben und sagten zu ihrem Bruder, bis gleich, im Himmel. Und dann sind sie mit einem Lächeln gegangen. Wim Distelmans war einer der Ärzte, der den belgischen Zwillingsbrüdern Marc und Eddie Verbeschem die tödliche Injektion verabreichte. Als Gast in einer niederländischen Talkshow erzählte er von jenem Tag im Dezember, als er im Beisein der Eltern und ihres Bruders die beiden 45-jährigen Männer von ihrem Leiden erlöste. Zuvor hatten sie von einem Priester zusammen das letzte Sakrament empfangen. Die eineiigen Zwillinge hatten ihr ganzes Leben gemeinsam verbracht. Sie arbeiteten zusammen als Schuhmacher und sie teilten sich eine Wohnung. Die beiden waren taub geboren worden und in den letzten Jahren zusehends erblindet. Dazu kamen andere körperliche Gebrechen.
Die Jungs sind heel hun leven sehr zelfredzaam geweest, sehr zelfstandig. Die liepen in het dorp rond, iedereen kende die Jungs.
Ihr ganzes Leben seien die beiden Männer selbstständig gewesen, erzählt Wim Distelmans. Sie liefen im Dorf herum, alle kannten sie. Doch mit der zunehmenden Erblindung verloren sie diese Selbstständigkeit. Genau das hätten sie aber nicht gewollt. Das sei für sie die Grenze gewesen, sagt der Arzt, der oft und ausführlich mit den Zwillingsbrüdern gesprochen hat, bevor er ihnen den Todeswunsch erfüllte. Die Niederlande waren vor 11 Jahren weltweit das erste Land, das aktive Sterbehilfe, Euthanasie, wie es dort heißt, gesetzlich regelte. Belgien folgte kurze Zeit später. Wenn ein Patient unerträglich leidet und keine Aussicht auf die Heilung seiner Krankheit besteht, kann ein Arzt ihm unter einer ganzen Reihe von Auflagen helfen, zu sterben. So lautet der Kern des niederländischen Gesetzes, das von der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung gutgeheißen wird. Dank einer fast 30-jährigen Diskussion haben die meisten Menschen eine Meinung zu aktiver Sterbehilfe und es gehört für viele Niederländer zur normalsten Sache der Welt, mit dem Hausarzt schon in jungen Jahren den Wunsch fürs Lebensende zu besprechen. Trotzdem macht aktive Sterbehilfe weniger als 3% aller Todesfälle in den Niederlanden aus. Die große Akzeptanz in den Niederlanden, aber auch in Belgien, ist der Grund, weshalb in diesen beiden Pionierländern unaufgeregt über den speziellen Fall der eineiigen Zwillinge berichtet wurde, obwohl sie nicht an einer Krankheit im letzten Stadium litten und also eines der wichtigsten Kriterien nicht erfüllten. Nichts sei so subjektiv wie die Einschätzung der Lebensqualität, sagt Vincent Bijlo in der Talkshow. Der berühmte niederländische Kabarettist ist blind und sein Gehör wird von Jahr zu Jahr schlechter.
Ich muss sagen, dass ich diese Form von Euthanasie eigentlich im Wesen eine von den höchsten Formen von Beschaffung findet.
Für ihn sei diese Art der aktiven Sterbehilfe so etwas wie die höchste Form von Zivilisation, weil die Ärzte den Zwillingen so viel Empathie entgegengebracht hätten, ohne Angst vor den Folgen, erläutert der Kabarettist Vincent Bijlo. Die anderen Gesprächsteilnehmer nicken anerkennend, selbst der ehemalige niederländische Premier und überzeugter Katholik Dries van Acht. Und während in Deutschland, wo das Wort Euthanasie noch immer nicht laut ausgesprochen werden darf, in Italien und in den USA die Aufregung über den Fall der eineiigen Zwillinge aus Belgien noch immer groß ist, macht man in den Niederlanden bereits Witze darüber. Als im Fernsehstudio die Rede auf den zunehmenden Gehörverlust des Kabarettisten Vincent Bijlo kommt, fragt dieser den belgischen Sterbehilfearzt, ob er alles dabei habe, um ihm jetzt live im Fernsehen helfen könne zu sterben.
Qual aan meneer Distelmans van, heeft u de spullen bij u?
Wanneer nu?
Ja, nu, live op televisie.
Ja,
ja, nou, dat is...
Die Metropole der Comics, Sie liegt in Frankreich im westfranzösischen Städtchen Angoulême. Zum 40. Mal findet da gerade das internationale Comic-Festival statt. Der runde Geburtstag wird natürlich gefeiert mit großen Namen aus Frankreich und Japan und der bekannteste in der Jubiläumsausgabe ist bestimmt Alfred Uderzo, der Zeichner von Asterix. Ihm ist in Angoulême eine große Ausstellung gewidmet. Christian Gasser war für uns vor Ort. Ich habe ihn gefragt, wie das Werk von Alfred Uderzo denn gezeigt wird.
Es ist natürlich eine Herausforderung, eine bald 70-jährige Karriere abzubilden, denn Uderzo hat ja nicht nur Asterix gezeichnet, sondern auch andere Serien, die Indianer-Serie Umpapa zum Beispiel oder die Fliegeserie Tanguy und La Verdure. Und für diese Ausstellung haben die Kuratoren meiner Ansicht nach ein cleveres Konzept gewählt, also nicht etwas chronologisch Komplettes zu machen, sondern thematische, visuelle Schwerpunkte zu setzen, dort, wo nämlich Uderzo als Zeichner sich wirklich ausgezeichnet hat und die Bildsprache der Comics nachhaltig geprägt hat. Also da wird gezeigt, was sein Sinn für Bewegung war, für die dynamische Inszenierung seiner Comics, wie er karikaturistisch arbeitete, Charakterdesign eigentlich machte. Und es gibt auch eine ganze Ecke mit Szenen, wo sich die Gallier mit den Römern oder die Gallier mit Gallien prügeln. Das gefällt natürlich den Kindern vor allem. Man merkt in dieser Ausstellung schon, dass Uderzo natürlich die Sprache der Comics wahnsinnig auf den Punkt gebracht hat. Und das hat auch den bis heute anhaltenden Welterfolg von Asterix natürlich auch ausgemacht.
Angoulême und das Comic Festival, das ist jetzt eine Geschichte, die seit 40 Jahren andauert. Hat sie einen Einfluss auf die Stadt?
Ich denke schon, also es gibt immer große Spannungen zwischen der Stadtverwaltung und dem Festival und als außenstehender Beobachter verstehe ich nicht warum, weil sich natürlich auch die Stadt Angoulême längst über das Comic Festival definiert und rund um das Comic Festival ist auch eine ganze Industrie entstanden. Also es gibt das europaweit einzigartige Comic-Museum, es gibt diverse renommierte Fachhochschulen, es gibt sehr viele Ateliers, Studios, Animationsfilme werden zum Teil in Angoulême entwickelt und gedreht. Es gibt auch Firmen, die sich mit der Forschung und Entwicklung im Bereich des digitalen Bilds beschäftigen. Es gibt natürlich auch sehr viele Comiczeichner, die in Angoulême leben. Es ist wirklich zu einer kleineren Metropole des Bilds geworden in ganz Europa und von daher ist eigentlich das Festival so sehr Teil dieser Stadt in Angoulême, wie die Stadt Angoulême eigentlich zu einem Teil des Festivals geworden ist.
Die Comics haben auch in Frankreich überhaupt einen sehr hohen Stellenwert. Wie geht's denn dem Markt heute?
Das ist so ein Phänomen, das eigentlich alle Beobachter immer wieder erstaunt, weil seit 17 Jahren wächst der Comicmarkt unaufhörlich. Also es hat nie ein Jahr gegeben, wo es einen Rückschritt gab. Es wurden auch dieses Jahr oder im vergangenen Jahr mehr Comics denn je veröffentlicht, über 5.500. Es gibt mittlerweile 326 Verlage in Frankreich allein, die Comics veröffentlichen und der Anteil Comics am Buchmarkt, also sowohl quantitativ als auch in den Verkaufszahlen, der wächst eigentlich auch kontinuierlich von Krise ist da überhaupt nichts zu spüren.
Wenn Sie vom Markt sprechen, Christian Gasser, ganz zentral an den Literaturmessen ist ja zurzeit auch das E-Book. Wie funktioniert denn das Comic und das E-Book?
Das ist eine Diskussion, die erst jetzt so langsam in Gang kommt. Es ist noch nicht so präsent wie an Buchmessen dieses Thema und ich denke, es hat zwei Gründe. Zum einen ist die Nachfrage im Comicbereich nach E-Books oder nach E-Comics noch sehr verschwindend klein. Das Comic ist in den Köpfen vieler Leser und Leserinnen nach wie vor ein Buchmedium. Und der andere Grund ist natürlich, dass sich Comics nicht einfach so leicht digitalisieren lassen, eins zu eins, wie das einfach ein geschriebener Text ist oder ein Sachbuch. Ich denke, die Digitalisierung wird den Comic nachhaltig verändern. Bisher hatte man eigentlich die Seite so als eine Grundeinheit beim Geschichtenerzählen und Zeichnen, auch die Gestaltung einer Seite. Aber dann stellt sich bei der Digitalisierung die Frage, kann man diese semantische Grundeinheit des Comics im digitalen eins zu eins übernehmen oder muss man nicht andere Formen des Erzählens finden, vielleicht eine Abfolge von Einzelbildern. Und dann kommen natürlich die Möglichkeiten, die das E-Book bietet und die natürlich jüngere Künstler auch anregen wird, zum Beispiel mit Animationen zu schaffen, mit dreidimensionalen Perspektiven, die sich verändern können, mit Elementen aus Games auch, vielleicht eine Tonspur und so weiter und so fort. Und am Schluss dieses Prozesses hat man vielleicht eine Ausdrucksform, die ganz anders ist als das, was wir unter Comics bisher verstanden haben. Und ich denke, das ist wirklich ein grundsätzlicher Prozess, der langsam in die Gänge kommt und der wahrscheinlich noch einige Zeit braucht, bis man eigentlich begreift, was das E-Book für den Comic in Zukunft für eine Auswirkung haben wird.
Früher war alles einfacher. Wo Theater draufstand, war Theater drin. Wo Tanz angekündigt wurde, standen Tänzer auf der Bühne und tanzten. Doch wie die Welt unübersichtlicher geworden ist, so geben auch die Kunstsparten nicht mehr immer verbindlich Auskunft darüber, was das Publikum erwartet. Dieser Ausgangsidee widmet sich in Zürich ein ganzes Festival. Es heißt «Keine Disziplin» und findet die nächsten 10 Tage in der Gessner Allee in Zürich statt. Dagmar Walser war für uns gestern an der Eröffnung dabei.
Ja, wir sind im Theater und nicht in der Disco. Von der Zuschauertribüne aus schaut das Publikum 5 Tänzern zu, die im farbig wechselnden Neonlicht in herrlich fantasievollem Party-Outfit sich drehen, sich immer wieder drehen. Eine knappe Stunde lang werden sie uns ihr artistisches, tänzerisches und nicht zuletzt auch humorvolles Talent präsentieren. Sie rauschen wie in Trance über die Bühne, als wäre dieser ein Dancefloor. Sie finden sich zu choreografierten Bildern zusammen, als wäre der Club nur ein Ort für ein Fotoshooting. Und sie strecken dem Publikum den nackten Po entgegen und zeigen gleichzeitig, dass sie mit jedem nur erdenklichen Muskel vibrieren können. Diese Show von François Genio und Cecilia Bengolea aus Paris oszilliert zwischen Party, Club-Performance, Tanzchoreografie. Und manchmal erinnern die schillernden Gestalten auf der Bühne sogar an die Spielformen der guten alten Commedia dell'arte. Ein wegweisender Auftakt für das Festival Keine Disziplin, bei dem schon der Titel die Eindeutigkeit verweigert. Die Dramaturgin Katrin Feser.
Keine Disziplin ist ja einmal das Zitat eines Tadels, also dass man undiszipliniert ist, dass man sich nicht an die Regeln hält, die ja meistens für Kinder, für freche Kinder verwandt. Und gleichzeitig natürlich im Kontext eines Theater-, Tanz-, Performing-Arts-Festivals die Proklamation von wegen, dass wir die Disziplin einfach nicht mehr akzeptieren, dass wir die nicht mehr haben hier, dass wir nichts mehr benennen, dass wir nicht sagen, das ist jetzt Tanz, das ist Theater, das ist Performance, das ist Musik, sondern es ist einfach Kunst, die findet hier statt, die finden wir gut. Und wir hoffen natürlich, dass alle anderen die auch gut finden.
Die Zuordnungen in den Künsten sind uneindeutig geworden. Und da scheint es sinnvoll, sich gar nicht mehr auf sie zu beziehen. Kommt erschwerend dazu, dass die Bezugspunkte alles andere als klar sind. Denn wer welche Vorstellung von Theater oder von Tanz hat, das wird vor allem von den eigenen Erfahrungen bzw. Erwartungen abhängen. Und die könnten sehr verschieden sein von dem, was die Künstler wollen. Ihnen gehe es, zumindest innerhalb dieses Festivals, oft gerade um ein Spiel mit diesen Zuschreibungen bzw. Erwartungen, erklärt Katrin Feser.
Ich glaube, die wollen natürlich ein neues Feld beschreiten und wollen Regeln brechen und Erwartungen natürlich auch an der Nase herumführen. Und das ist auch das, was uns interessiert. Also gerade dieses Umdenken und auch wieder Neudenken hat uns interessiert in der Auswahl und sicherlich auch eben die Künstler in der Erarbeitung ihrer Projekte, die sie jetzt hier vorstellen.
Und da zum Theater neben den Künstlern und den Veranstaltern auch das Publikum gehört, ist das Festival Keine Disziplin vielleicht auch nicht zuletzt eine Einladung, die eigenen Vorstellungen zu hinterfragen.
Ich glaube, dass man nicht immer sofort alles verstehen und eben zuordnen können muss, sondern dass man sich auch manchmal treiben lassen kann und dass auch eine Verunsicherung und das Nicht-Verstehen, dass die auch Erfahrungsprozesse generieren kann, die einen auf eine komische Art dann doch einen Schritt weiterbringen. Also wo man plötzlich auf eine physische Art oftmals, finde ich jetzt in dieser Art Performance, über den Körper versteht, weniger wie über das Wissen, das man generiert hat. Also eigentlich ist es schon so ein bisschen ein Wegbewegen von dem bildungsbürgerlichen Kategorienkontext.
Alles neu, alles anders also? Von wegen. Denn gerade in der Auflösung aller Zuschreibungen und Verlässlichkeiten tritt eine Qualität in den Fokus, die Theater immer schon ausgezeichnet hat. Was zählt, ist, dass der Abend, sei er Tanz, Performance, Party oder auch nichts von alledem, ein inspirierendes Erlebnis bietet. Der Auftakt des Festivals gestern Abend hat's vorgemacht.
Kunst. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war das eine Männerdomäne. Die ersten Frauen, die diese Bastion knackten, sind wahre Pionierinnen. Ihnen widmet sich jetzt eine Ausstellung in Berlin. Rebecca Hillauer nimmt sie zum Anlass für einen Rückblick auf die Emanzipationsbewegung.
Die Berliner Sezession, 1898 von Max Liebermann mitbegründet, war in jener Zeit die einzige Künstlervereinigung, die Frauen als Mitglied überhaupt aufnahm. Die Liebermann-Villa in Berlin widmet den Frauen der Sezession nun eine Ausstellung. Zusammengestellt hat sie die Kunsthistorikerin Ulrike Wolf-Thomsen.
Wenn man sich die Kunstgeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts ansieht, dann muss man leider eingestehen, dass nur Käthe Kollwitz die maßgebliche Rolle auch in der Kunstgeschichte gewonnen hat und die anderen sind marginalisiert worden. Und das ist auch unsere besondere Aufgabe, die wir jetzt in unserer Ausstellung sehen, gerade diese Künstlerinnen wieder zu leben, zu erwecken und auch einen Aufruf zu machen, um weitere Werke von ihnen in Privatbesitz wieder aufzuspüren.
Neben Käthe Kollwitz sind Arbeiten der Malerinnen Dora Hitz, Sabine Lepsius und Clara Sievert zu sehen. Für diese Künstlerinnen war die Berliner Sezession mit ihren regelmäßigen Ausstellungen ein wichtiges Präsentationsforum. Dort konnten sie zeigen, dass sie Werke von hoher künstlerischer Qualität schaffen konnten und sie zur internationalen Elite zählten. Keine Selbstverständlichkeit in einer Zeit, in der Frauen der Zugang zu den Kunstakademien verwehrt war. Die Berliner Sezession, 1898 gegründet als Gegenpol zum akademischen Kunstbetrieb des Zweiten Deutschen Kaiserreichs, versammelte Künstler aller damals aufkommenden modernen Kunstrichtungen. Die Mitgliedschaft erfolgte nicht auf eigenen Wunsch, sondern auf Einladung der beiden Mitbegründer Max Liebermann und Walter Leistico. Von den rund 100 Mitgliedern waren etwa 5% Frauen. An den Ausstellungen der Berliner Sezession nahmen jedoch, so hat Ulrike Wolf-Thomsen recherchiert, insgesamt 107 Künstlerinnen aus ganz Europa teil.
Sie haben Themen angeschnitten, die bislang in der Kunstgeschichte noch nicht formuliert waren. Also ich gebe da ein Beispiel. Charlotte Behrendt, die verheiratet war mit dem Künstler Titan Lovis Corinth, hat ein großformatiges Gemälde geschaffen, mit dem Titel »Die schwere Stunde«. Und dieses Bild zeigt eine Frau, die in Wehen liegt und an deren Bett ihre kleine Tochter sitzt, in deren Gesicht wirklich die Verzweiflung, die existenzielle Angst auch der Mutter mit eingeschrieben ist. Also ein ganz ungewöhnliches Thema, was von einem Mann bis dato noch nicht gemalt worden war.
Die Werke von Künstlerinnen wurden jedoch nicht nur nach den Maßstäben der Kunstkritik beurteilt, sondern auch danach, ob die Urheberin ein Leben nach den Maßstäben der Gesellschaft führte. Um sich im Kunstbetrieb etablieren zu können, mussten die Künstlerinnen sich sozial konform verhalten, zumindest nach außen hin. Keineswegs konnten sie sich so exponieren wie etwa ein Künstler wie Edvard Munch oder gar an einer Bohème teilnehmen. Die schwierige Situation der Künstlerinnen von damals hat Folgen bis heute. Trotz ihrer hohen Qualität werden die Werke von Künstlerinnen der Berliner Sezession nach wie vor auf dem Kunstmarkt um ein Vielfaches geringer gehandelt als die ihrer männlichen Kollegen. Auch der Forschung fehlen grundlegende Informationen. Die Kunsthistorikerin Ulrike Wolf-Thomsen hofft daher auf Hinweise von Privatsammlern, die Werke aus der Kernphase der Berliner Sezession bis 1913 besitzen. Und sie sucht Informationen zu drei Künstlerinnen aus der Schweiz.
Die Künstlerinnen, die heißen Juliette Braun oder verheiratet Melm Braun. Sie lebte von 1869 bis 1943 im Tessin. Dann eine Künstlerin namens Gustava Iselin Hager, eine deutsche Künstlerin, die aber seit 1906 in Basel lebte. Und die dritte Künstlerin, Bertha Züricher, eine in Bern geborene und verstorbene Künstlerin, die auch weltweit gereist ist. Und da wäre schön, wenn Privatbesitzer sagen, ich habe noch ein frühes Werk von Bertha Züricher, was identisch ist mit einem Exponat damals auf den Sezessionsschauen.
Wenn Sie so ein Bild kennen, dann können Sie sich gerne bei uns melden. Ein Mail ins Studio über srf.ch gelangen Sie hin. Die Ausstellung über Pionierinnen der Kunstszene läuft in Berlin noch bis März. Musik. Wie genau das Hören funktioniert, damit beschäftigt sich ein Museum in Innsbruck, das heute seine Eröffnung feiert. Benjamin Herzog hat sich mit der Direktorin Christina Beste unterhalten und macht einen Ausflug hinein, mitten ins Ohr.
Das Hören, Alltag für uns alle. Und doch, was wissen wir schon darüber, über dieses fremde Tier namens Ohr? Hören physiologisch verstanden? Wie funktioniert das Ohr? Wie macht sich Gehörschäden bemerkbar? Das den Museumsbesuchern nahebringen, ist die Absicht dieser neu eröffneten Ausstellung, sagt Museumsdirektorin Christina Beste.
Es ging uns immer auch schon darum, aufzuklären, wie wichtig ist Hören. Also nicht erst, wenn es zu spät ist, wenn man also wirklich mit anderen Mitteln da das Gehör erhalten will, sondern dass man schon vorher darüber nachdenkt, was das für ein wertvoller Sinn ist, den es zu schützen gilt.
Die Ohren schützen, sehr gerne. Zunächst aber mal kann man in Innsbruck herausfinden, wie laut man selber ist. Im Schreiraum. Weiters sensibilisiert einen die Ausstellung darauf, wie eigentlich klingt unsere Alltagsumgebung. Und was passiert, wenn wir Vögel, Autos, den Verkehr nicht mehr hören, wenn wir eine Hörminderung haben, wenn zum Beispiel die Haarzellen in unseren Ohren ihren Dienst aufgeben?
Wenn die irgendwo zerstört werden oder nicht mehr richtig funktionieren, dann haben wir eben bestimmte Frequenzbereiche, die wir nicht mehr hören können. Und da haben wir eine wunderbare Installation. Das heißt, wenn alles funktioniert, dann hören Sie Beethovens 9. Sinfonie und es ist fantastisch. Wenn Sie manche Frequenzbereiche rausnehmen, ob es jetzt tiefere oder höhere sind, dann hören Sie, was Ihnen verloren geht.
Die Ausstellung konzipiert haben Experten aus Linz. Die Idee dazu und auch das Geld kommt von einer Firma in Innsbruck, die Hörhilfen herstellt. Auf den Hörsinn aufmerksam machen, Ohraufklärung, das ist das hehre Ziel des Innsbrucker Audioversums. Auch wenn es hier also um Lautstärken geht, um die Gefahr von Lautstärke, besonders laut ist es im Hörmuseum nicht.
Nein, also das wäre wie wenn Sie bei dem Zahnarzt Süßigkeiten bekommen. Wir wollen nicht unsere künftigen Patienten hier, produzieren.
Und so haben die Ausstellungsmacher zu einem Trick gegriffen. Laut gleich groß. Anschaulich im Wortsinne wird das, wenn neben einem Presslufthammer gleich groß ein überdimensionaler Kopfhörer ausgestellt wird. Ein gefährliches Ding.
Diese kleinen Dinger, wenn man sie denn nicht gut einstellt, könnten eine unglaubliche Lautstärke erzeugen. Das geht bis 120 Dezibel, was ja eigentlich nicht sein darf, aber das wird Ihnen dann nicht vorgespielt, dass es besonders laut ist, sondern das übertragen wir durch Vibration.
Die Preisträger der International Classical Music Awards stehen fest. Die deutsche Geigerin Caroline Wittmann, bekannt für ihre Interpretation zeitgenössischer Musik, wird als Künstlerin des Jahres ausgezeichnet. Und als Nachwuchskünstler hat die Jury den rumänischen Countertenor Valer Barnasabadus prämiert. Weiter wird der Pianist Aldo Ciccolini, geboren 1925, für sein Lebenswerk geehrt. Anders als die Echo Classics, die von den CD-Labels vergeben werden, setzt sich die Jury des International Classical Music Awards aus Musikkritikern zusammen. Heute, zum Europäischen Theatertag der Toleranz, hat das Wiener Burgtheater verbundene Künstlerinnen und Künstler eingeladen, gemeinsam einen offenen Brief mit Wünschen für das Theater in Ungarn zu verfassen. Vorausgegangen sind umstrittene kulturpolitische Maßnahmen des ungarischen Ministeriums, wie Umbesetzungen von Leitungsposten mit Leuten aus dem rechtsnationalen Umfeld. Der Brief bringt die Sorge zum Ausdruck über die Verbindung von kulturellen mit nationalistischen Belangen und eine politische Instrumentalisierung oder gar ideologische Disziplinierung von Kunst, wie Elfriede Jelinek schreibt. Beteiligt haben sich unter anderem Peter Turini, Michael Haneke und Katrin Röckler. In Sarajevo gab es heute eine Kundgebung vor dem bosnischen Landesmuseum, das im Oktober aus Geldnot geschlossen wurde. Um den 125. Gründungstag des Museums zu feiern, zündeten Intellektuelle vor dem Eingangstor Kerzen an und legten Rosen nieder. Das Landesmuseum mit seiner wertvollen Sammlung wurde nicht einmal während des Bosnienkriegs in den 90er Jahren geschlossen. Es zählt zu den führenden wissenschaftlichen Institutionen des Landes.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.